ich bin eigentlich weit weg und lass, wie man so schön sagt, die Zügel lang. Genau. Und wenn ich zu viel jemandem über die Schulter gucke oder ein zu enges, dieses sogenannte Micromanaging mache, dann ist es eigentlich problematisch. So, dann bin ich mit irgendwas unzufrieden. Dann würde ich aber auch schon viel früher in Gespräch gehen und da was korrigieren und da sozusagen anfassen.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Gästin heute ist eine Frau, die sich von Berufswegen ganz hervorragend mit Ortswechseln auskennt und somit auch mit Veränderungen. Aber nicht nur das. Ein Job allein reicht für die Ideen, die sie hat, nicht aus. Darum ist sie nicht nur Geschäftsführerin einer Relocation-Agentur, sondern auch Unternehmerin im eigenen Startup. Und ich bin gespannt auf die Einblicke, die sie uns in ihre Führungsarbeit gibt. Herzlich willkommen, Theresa Walter.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass du zugesagt hast, Theresa. Ich habe es gerade gesagt. Du bist genau genommen in zwei Führungspositionen unterwegs. Du bist zum einen Geschäftsführerin bei der Firma Progedo, eine Relocation-Agentur. Da unterstützt ihr Menschen dabei, ein Zuhause zu finden, wenn sie beruflich den Ort wechseln, also wenn sie zum Beispiel nach Deutschland kommen. Und du hast dabei den Standort Berlin mit aufgebaut. Und apropos Aufbau, seit 2020 bist du zusätzlich mit einem eigenen Startup unterwegs, Reluni heißt das, und du musst gleich mal erzählen, was ihr da macht. Aber bevor du berichtest, was genau du eigentlich tust und was dich in diese Positionen geführt hast, aufbauen scheint dir irgendwie zu liegen. Deswegen hast du heute Morgen schon was aufgebaut.
Ich habe heute Morgen noch nicht so richtig was aufgebaut, aber ich würde auch eher, glaube ich, den Begriff vom Entwickeln nehmen, weil das ist ja, da werden wir bestimmt noch sehr viel tiefer einsteigen, aber es ist ja nie nur was, was eine Person alleine macht, sondern spielen ja ganz, ganz viele Faktoren von außen mit rein. Und deswegen finde ich Entwickeln, da glaube ich, das bessere Wort. Und was ich auf jeden Fall heute schon entwickelt habe, ist, mich selber irgendwie wieder, da nehme ich jetzt doch das Wort aufbauen, wieder so aufzubauen, weil ich einen etwas wilden Morgen hatte und dann so auf dem Weg ins Büro und auf dem Weg in den Tag dann irgendwie meine Rolle wieder so ein bisschen entwickelt habe und mich selber wieder aufgebaut habe.
Okay, also nach einem unruhigen Morgen dich selber wiederfinden und in Form bringen.
Genau, also es geht ja viel auch, und das ist, finde ich, auch eines der Hauptthemen bei Führung, um Rollen auch und eine Rolle, die man hat. Und ich bin natürlich auch die Privatperson Theresa, das ist eine meiner Rollen, und dann gibt es viele verschiedene, Freundin, Tochter und so weiter. Aber ich bin eben in meiner Rolle hier beruflich eben Geschäftsführerin und Kollegin und so weiter, und diese Rolle unterscheidet sich für mich von der Privatperson.
Okay, und dein Aufbau heute Morgen, um daran zurückzukommen, war quasi von der Privatperson in die Rolle der Geschäftsführerin und Kollegin wieder reinzuwechseln und diese Rolle voll einzunehmen.
Ganz genau.
Wenn wir schon da sind, dann erzähl doch mal, wer oder was hat dich denn dahin geführt, unter anderem zu dieser Rolle als Geschäftsführerin, aber auch, was ich sagte, zu dieser Rolle einer Startup-Gründerin. Wie sah dein Weg aus?
Ja, das ist wie so alles sehr vielschichtig. Also ich glaube, dass manches eben auch in einem selbst angelegt ist, aber es ist ja ein ganz spannendes Thema auch bei Führung. Was ist in einem selbst? Was kann man lernen? Und irgendwie hatte ich immer Lust darauf, selber zu entscheiden und selber zu gestalten. Das habe ich schon im Studium gemerkt. Ich habe Politikwissenschaften und Verwaltungswissenschaften und Soziologie studiert, und dann ist es immer recht klar, wie so eine Hausarbeit oder auch eine Abschlussarbeit aufgebaut ist. Und ich habe mir gedacht, oh, das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Also kann auch spannend sein, aber es ist halt immer der gleiche Aufbau, ne? Also man hat einen deskriptiven Teil, wo man eben den Status quo beschreibt oder die jeweilige Theorie beschreibt und dann schaut man, ob die Theorie, die man sich da ausgesucht hat, anwendbar ist auf das bestimmte Beispiel, was man untersucht oder den bestimmten Fall, und dann untersucht man den halt. Und ich habe dann gedacht, oh nee, ich möchte gerne was Eigenes machen, was anderes machen. Und so habe ich dann zum Beispiel für meine Masterarbeit einen Index entwickelt, wie man Willkommenskultur in einem Land und vor allem auch in der Verwaltung messen kann. Und das ist ja schon ein Moment her, dass ich das gemacht habe. Und das hat sich dann aber irgendwie so durchgezogen, dass ich immer gedacht habe, oh, ich würde irgendwie gerne was Eigenes gestalten und ich habe irgendwie viele Ideen und ich würde es gerne irgendwie selber machen. Und dann war ich im Ausland und bin zurückgekommen nach Berlin und war dann in der Startup-Szene sozusagen und habe diese ganzen Innovationen da und auch anderen Herangehensweisen an Arbeiten und an Verantwortung übernehmen mitbekommen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und in Kombination mit dem Fachgebiet, auf was ich mich eben spezialisiert habe im Rahmen meines Studiums, Arbeitszuwanderung, also sogenannte Drittstaatangehörige Arbeitnehmer, die dann hierher kommen, um hier zu arbeiten und hier ankommen. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, dieses ganze Thema auch des Willkommenseins und der Integration dann verbunden. Und da ist dann viel Zufall, viel Glück und im richtigen Moment Ja sagen dabei. Und so bin ich zu Progedo gekommen und zu dieser Agentur. Und die haben eine sehr große Ausschreibung damals, das ist jetzt schon 10 Jahre her, erhalten oder die sozusagen für sich sichern können. Und dann stellte sich heraus, die haben überhaupt kein Büro in Berlin. Und ja, da war ich sozusagen zur richtigen Zeit einfach am richtigen Ort und habe mit tatsächlich irgendwie Mitte 20 gesagt, ja, nee, klar, lass versuchen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich eine Kollegin, mit der ich vorher schon zusammengearbeitet habe, auch zu mir geholt. Und dann haben wir uns noch eine studentische Mitarbeiterin als Unterstützung geholt und ganz klein angefangen. Und das aufgebaut, genau. Da ist es wieder, das Wort. Ja, und also auch entwickelt. Und es hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht und ging irgendwie leicht. Also zum einen durch die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, aber zum anderen auch, weil ich dann doch eine ziemlich klare Idee hatte von dem, wie es sein soll und wie ich es gerne hätte. Aha. Und da spielen ja auch immer die Erfahrungen mit rein. Also ausgebildet bin ich in Anführungsstrichen, um in die öffentliche Verwaltung zu gehen. Und ich habe eben in verschiedenen Ministerien gearbeitet und da reinschnuppern können und habe dabei gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht ganz so meins, dieses starre System, und dann eben viel Erfahrung in der Startup-Szene, und das fand ich sehr viel spannender und daraus irgendwie so eine Mischung, und das hat dann zu dem geführt, wo ich jetzt bin.
Das klingt aber so, wenn ich dir zuhöre, dass das so eine ganz glückliche Mischung ist aus ein Thema, was du verfolgst und was deins ist und an dem du auch dran geblieben bist, und so die Gunst der Stunde, wo sich eine Möglichkeit ergeben hat, die du dann auch mutig genutzt hast. Ja, also gehört ja auch ein bisschen Chuzpe dazu, zu sagen, bei so einer Agentur, die einen Standort aufbaut, ja, naja, also los geht's. Ich bin zwar ausgebildet für die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung, aber warum nicht? Ich mache das jetzt einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Würdest du sagen, dass sozusagen diese Chuzpe, ist das ein Teil deiner Führungsqualität?
Also manchmal denke ich vielleicht auch ein bisschen Größenwahn, aber ja, ich glaube schon. Also es gibt ja viele, ich will nicht zu altmodisch klingen, aber es gibt ja viel so dieser neumodischen Begriffe, die dann irgendwie so aufkommen. Ne? Und dazu gehört ja irgendwie auch dieses Thinking outside the box. Also nicht klare, alteingefahrene Strukturen weiter zu bespielen, sondern irgendwie ein bisschen rechts und links zu gucken und da innovativ zu sein. Und das finde ich irgendwie spannend. Also ich bin der ganz festen Überzeugung, es sind alles Entscheidungen und wir haben das alles selber in der Hand. Und ich habe jetzt keine 40 Jahre Arbeitserfahrung, aber die 10, 15 Jahre, die ich habe, haben mir auf jeden Fall ganz klar gezeigt, was ist mir wichtig und wie möchte ich arbeiten. Und für alles ist immer mein Ansatz, jeder muss gerne hingehen. Also das habe ich auch schon zu Schulzeiten gedacht oder zu Uni-Zeiten oder so. Man muss es halt gut finden und das Leben ist viel zu kurz, um irgendwo hinzugehen, wo man sich eigentlich nicht wohlfühlt oder mit Menschen zu sein, die vielleicht gar nicht so mit einem auf einer Wellenlänge sind. Das heißt nicht, dass bei uns hier immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt durchaus Aufgaben, da habe ich auch keine Lust drauf und dann schiebe ich die tagelang und dann muss ich sie irgendwann doch machen. Also das ist ja einfach das Leben. Das ist ja einfach so. Aber dieses selber in die Hand nehmen und selber entscheiden, das hat, also klar, vielleicht hat das auch mit ein bisschen Mut zu tun, aber vor allem hat es mit diesem absoluten Willen, selber gestalten zu wollen, zu tun.
Ja. Naja, von außen betrachtet klingt es für mich danach, also zum einen so diese Bewusstheit, das liegt in meiner Hand. Ich kann Entscheidungen treffen und meine Entscheidungen haben eine Auswirkung auf mein Leben. So. Und du hast eine Entscheidung getroffen, ich möchte mich da, wo ich bin, auch wohlfühlen können. So in dem Wissen, es ist nicht immer alles happy peppy. Und immer alles super. Das gehören auch die Situationen dazu, die nicht super sind. Aber der Grundton soll scheinbar irgendwie stimmen.
Unbedingt. Also ich finde es so wichtig. Wir verbringen so viel wache Zeit mit Arbeit. Es kann erfüllend sein, wenn es gut läuft. Mhm. Und ich habe gerade gestern wieder jemandem davon erzählt, dass ich wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe. Und das halt schon so lange. Mhm. Und wenn ich mich auch mit anderen unterhalte, geht das nicht ebenso. Und das ist auch ein absolutes Privileg und dessen bin ich mir total bewusst. Und ich genieße das wirklich sehr. Aber jetzt bin ich auch in der Position, ich habe mir alle meine Kolleginnen und Kollegen selber ausgesucht. Also ich rekrutiere nach dem Grundsatz, mit wem würde ich 24 Stunden im Fahrstuhl eingesperrt sein wollen.
Okay.
Einfach kann man diesen Menschen aushalten, weil du musst, und das, wir haben durchaus Situationen, wo es wirklich stressig ist. Wir arbeiten mit Menschen, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, ob sie das schon mehrmals gemacht haben oder zum ersten Mal machen. Sie sind an einem Punkt in ihrem Leben, wo es eine Umbruchssituation ist. Sie gehen in ein anderes Land, sie gehen in eine andere Stadt. Es ist oft existenziell, weil dann ist möglicherweise der Antragsteller, die Antragstellerin die einzige Person, die für die Familie arbeitet. Und selbst wenn jetzt irgendwie ein Ehepaar kommt oder auch überhaupt ein Paar oder wie auch immer die eine Familie, wo beide arbeiten, ist es trotzdem existenziell anspruchsvoll und dementsprechend sind die Menschen nervös und aufgeregt. Und wir müssen das alles austarieren. Und dann haben wir mit einer Bürokratie zu tun, wo manchmal Wartezeiten frustrierend sein können. Man hat es nicht in der Hand, so einen Botschaftstermin, einen Termin beim Meldeamt oder wie auch immer. Ne? Es gibt Wartezeiten, man hat da einfach Frustrationsmomente und diese Stresssituation auch fürs Team muss man eben aushalten. Und da ist es so, so wichtig, mit Menschen zu arbeiten, wo man weiß, okay, selbst in einer Stresssituation hänge ich mit dir gerne rum, so ungefähr.
Mhm. Ich würde gerne, das ist ein super wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, also zum einen, wie bewältigt ihr Stress im Team, aber auch, wie geht ihr, wie gehst du mit dieser ja emotionalen Situation eurer KundInnen um? Darauf würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Ich würde nochmal einen Schritt zurück auf den Berliner Standort von Progedo, den du mit aufgebaut hast, wovon du gerade beschrieben hast. Nur ganz kurz zur Orientierung. Wie viele Leute seid ihr da gerade? Also wie groß ist auch das Team, mit dem du arbeitest und was du nach dem Prinzip, mit wem möchte ich 24 Stunden im Fahrstuhl eingeschlossen sein, rekrutierst? Super Prinzip. Also wenn du da
also
kein
ich möchte
ich da zitieren.
Also ich möchte hier gerne kurz das noch mal ein bisschen korrigieren. Ich möchte nicht 24
Stunden.
Okay,
mit wem könntest du?
Aber mit wem könnte ich es mir vorstellen und würde nicht völlig ausflippen? Also man wächst da tatsächlich rein. Das ist ja dann auch Erfahrung. Also man muss sich trauen. Und hier geht es lustigerweise auch wieder um Führung. Also klar, ich führe mein Team, aber ich halte auch meine lieben Kolleginnen und Kollegen an, selber wie in so eine Führungsposition zu gehen in der Betreuung und Unterstützung von unseren Klienten, Kunden.
Sag nochmal ganz kurz, Theresa, wenn ich unterbreche, wie viele Leute seid ihr?
Stimmt, darauf wollte ich auch kommen. Es schwankt.
Okay.
Zurzeit sind wir, also habe ich ein Team von 8 Leuten. Mhm. Wir waren auch schon mal 15. Das waren, sage ich mal, so die besten Zeiten. Aber auch wir haben eine wirtschaftsabhängige Situation, ne? Es ist Agenturgeschäft, das bedeutet, die Auftragslage schwankt. Ist immer witzig, wenn ich so Außenstehenden davon erzähle, weil manchmal kann ich mich nicht retten vor Anträgen, dann ist so ein Freitagnachmittag und wir kriegen irgendwie 20 neue Aufträge und dann haben wir auch Wochen, da kommen irgendwie 2. Also Agenturgeschäft ist einfach herausfordernd, weil es schwankt und weil es sehr, sehr von der Wirtschaftslage abhängig ist. Und zurzeit wird einfach nicht viel besetzt oder rekrutiert. Das ist einfach so. Und dann kann man schauen, dass man sich breit aufstellt. Das ist zum Beispiel was, was wir auf jeden Fall machen, dass wir verschiedenste Kunden haben, auch in verschiedenen Sparten, in verschiedenen Wirtschaftssektoren. Und wenn wir uns Fertilitätszahlen angucken und im Stichwort Überalterung der Gesellschaft, Stichwort Fachkräftemangel und so weiter, dann glaube ich, wird Zuwanderung und die Erwerbstätigkeit von Drittstaatangehörigen in Deutschland kein Thema sein, was irgendwie untergeht, sondern das wird eher noch an Bedeutung gewinnen. Das ist sehr wichtig. Das ist natürlich auch wieder Glück. Also wenn man eine Sache lange macht, ich habe ja die Agentur selber nicht gegründet, sondern die wurde vor 30 Jahren eben durch die beiden Gründer ins Leben gerufen. Und ich bin, wie gesagt, jetzt 10 Jahre dabei. Und sich da breit aufzustellen, ist einfach total wichtig. Und wir haben das Glück, auch ganz solide dabei zu sein. Und man denkt immer, weil Fachkräftemangel irgendwie in aller Munde ist oder ein wichtiges Thema und auch als eins der Zukunftsthemen zu bewerten ist, dass die Branche sehr, sehr groß ist. Aber ich würde fast sagen, dass wir uns alle kennen. Also die Branche ist nicht groß, sie ist wirklich überschaubar. Und es gibt mehrere sehr etablierte Agenturen, die ich auch kenne und schätze. Und wir haben auch ein Netzwerk gegründet. Da macht es dann einfach Sinn, sich da weiterhin gut zu positionieren und breit aufzustellen.
Also das ist sozusagen der strategische Teil deiner Führungsarbeit. Jetzt hast du erzählt, gut 10 Jahre sind es jetzt, die du mit Progedo unterwegs bist und in denen du euren Standort aufgebaut hast. Warst du direkt von Anfang an als Geschäftsführerin unterwegs oder wie und wann ist diese Rolle gekommen?
Also ich wurde erst ganz normal angestellt, um das Büro in Berlin aufzubauen. Und dann hat sich eben dadurch, weil ich die erste war in Berlin und weil ich dann eben angefangen habe, Leute einzustellen hier, das so entwickelt, dass ich wie so diese Büroleitung übernommen habe. Und dann haben wir einfach gemerkt über die Jahre, dass das sehr gut funktioniert. Und die beiden Gründer, von denen ich gerade schon gesprochen habe, haben eben dann auch festgestellt, okay, das läuft hier in Berlin ganz gut und wir haben so unsere eigenen Ideen und entwickeln auch eigene Sachen. Und dann kam es eben auch noch dazu, dass wir bestimmte Kompetenzen gebündelt haben in Berlin und wie so Sachgebietsleitungen sozusagen eingeteilt haben. Wir haben ja auch unser Büro in Hamburg, wir haben in Düsseldorf einen Standort, Dresden und Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und München. Und dann hat es sich sukzessive über die Jahre so ergeben, dass ich mehr Verantwortung übernommen habe. Dann habe ich Procura erhalten nach mehreren Jahren, um einfach handlungsfähiger zu sein, also um eben auch Budgetfreigaben geben zu können oder bestimmte Sachen zu unterschreiben. Und dann hat es sich so ergeben, dass der eine von den beiden Gründern sich zurückziehen wollte und es einfach eine Umstrukturierung gab und wir Dinge verändert haben intern, also bestimmte Büros zusammengeschlossen haben, einfach verändert haben intern von der Struktur her. Und im Zuge dessen, das ist jetzt 2 Jahre her, kamen wir dann darauf, dass mir das angeboten wurde und dass die beiden gesagt haben, okay, der eine zieht sich jetzt zurück, hast du Lust dafür, mit in die Geschäftsführung zu kommen?
Du hattest Lust.
Ich hatte total Lust, genau. Und das hat sich irgendwie so entwickelt. Also das hat sich auch total logisch angefühlt. Und es war eine Ehre auch, ein großes Vertrauen, ne, weil die mir sozusagen, die beiden mir ihre Firma mit anvertraut haben.
Ja.
Und das hat uns irgendwie noch enger zusammengeführt. Also das ist wirklich sehr, sehr schön.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Da hast du schon eine Frage beantwortet, die ich hier in petto hatte, nämlich mit welchem Gefühl ging denn das einher, als du dann diese Rolle der Geschäftsführerin offiziell übernehmen konntest und du hast gesagt, es war eine Ehre und das hat sich total schön angefühlt und auch stimmig, weil du ja offensichtlich die Chance hattest, da so organisch reinzuwachsen, indem peu à peu die Verantwortung auch gewachsen ist. Nichtsdestotrotz, hast du dich dann auf diese ganz offizielle und formelle Führungsrolle, die du mit dem Geschäftsführungstitel dann auch bekommen hast, nochmal in einem besonderen Maße vorbereitet? Oder bist du einfach, in Anführungsstrichen, einfach so weitergewachsen wie auf deinem Weg vorher auch schon?
Also ich glaube, die meiste Arbeit habe ich tatsächlich unmittelbar davor gemacht, was diese ganzen Führungsthemen angeht, weil das Team zu der Zeit sehr viel größer war und Fragen aufgekommen sind, wie muss ich eine Zwischenebene einziehen und kann ich weiterhin das, was mir so wichtig ist, machen? Also ich möchte zum Beispiel immer auch komplett im Tagesgeschäft mit eingebunden sein. Und das ist mir tatsächlich dann, als wir mehr waren, auch so ein bisschen über den Kopf gewachsen, weil diese Führungsthemen mehr Raum eingenommen haben. Stichwort Feedbackgespräche. Also ich führe 2-mal im Jahr Personalgespräche und das wurde dann einfach bei so vielen Menschen sehr, sehr viel. Also das kann man sich vorstellen, ne? Wenn man sich für jeden 2-mal im Jahr eine gute Stunde nimmt oder auch mehr mit ein bisschen Puffer, sind direkt 2 Wochen voll. Also das ist einfach sehr zeiteinnehmend und dann gab es irgendwie nicht mehr so viele Möglichkeiten, auch andere Aufgaben zu machen. Und dann kommen ja Dinge dazu, die man auch gerne macht. Also mir macht Marketing sehr viel Spaß zum Beispiel. Mhm. Es war dann zeitgleich, dass wir einen Relaunch gemacht haben von unserer Website. Das hat sehr viel Mühe auch gekostet, sich das alles nochmal anzugucken, neue Ideen damit reinzubringen, das umzustrukturieren. Wir haben viel interagiert mit einer SEO-Agentur, um eben ein gutes Listing zu haben und so weiter. Also so viele Themen, die dann auf einen zukommen. Und im Zuge dessen habe ich Fortbildungen gemacht und mich sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Und eigentlich als das alles, Lernen ist ja nie abgeschlossen, aber als dieses sehr intensive Lernen erstmal abgeschlossen war, kam dann die Geschäftsführung oder diese Rolle. Und es hat sich eben alles sehr, sehr logisch angefühlt und organisch gewachsen und so weiter. Und dann war es in Anführungsstrichen fast nur ein Titel. Und was ich gemacht habe in Vorbereitung auf jeden Fall war mit verschiedenen Menschen, die auch in Geschäftsführer- oder Geschäftsführerin-Position sind, zu sprechen, weil es ja auch Aspekte davon gibt, die man so erstmal nicht auf dem Schirm hat. Das habe ich in der Vorbereitung gemacht.
Zum Beispiel, welcher Aspekt war das? Kannst du einen verraten? Was hattest du nicht auf dem Schirm?
Da geht's natürlich auch um finanzielle Aspekte. Es geht dann darum, Anteile ja oder nein, angestellte Geschäftsführerin ja oder nein, wenn angestellt, macht eine Versicherung Sinn und welche anderen Auswirkungen hat das, übernimmt man aus seinem Angestelltenverhältnis vorher die ganzen Vorteile. Also das ist ja eine komplett andere Form von Beschäftigung und die ganzen Errungenschaften von einem Angestellten-Dasein, was eine Kündigungsfrist angeht, was Urlaubstage angeht und so weiter. Das sind sehr, sehr viele Themen, die man einfach kurz mal anschneiden muss und bedenken muss. Und das sind dann eben auch Verhandlungen. Und hier hatte ich aber auch, glaube ich, bedingt durch die tolle Verbindung, die ich habe mit den beiden Gründern, hatte ich einfach sehr, sehr großes Glück, dass wir offen und transparent über alles sprechen konnten und wirklich sehr ehrlich auch miteinander waren und das bis heute sind und das wirklich, es ist einfach toll.
Sehr schön. Aber weißt du, was ich interessant finde, dass du beschreibst, also diese Punkte, die man erstmal gar nicht so bedenkt, wenn es darum geht, ich gehe da in eine Geschäftsführungsrolle, diese vielen rechtlichen Fragestellungen, ne? Wie sieht es vertraglich aus, was heißt denn das eigentlich dann ganz konkret? Eben sagtest du zwar, eigentlich war dann die Geschäftsführerin fast nur noch, ne, der Titel, gleichzeitig aber eben doch diese rechtlichen Dinge, die da dranhängen. Hat sich das dann doch irgendwie anders angefühlt? Also ist es ein anderes Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit, von Last und Bürde vielleicht sogar oder von Druck, der sich da aufbaut, wenn du dann plötzlich weißt, okay, ich führe hier Personen und ich führe Geschäfte und da hängt wirklich was dran. Also wie ist das mit dieser Verantwortung? Macht das was gefühlsmäßig?
Also ich glaube, was ich mitbringe ist, ich habe einfach überhaupt kein Problem mit Verantwortung. Ich finde Verantwortung richtig, richtig toll und mache das sehr gerne. Und es hat sich dahingehend geändert, dass ich dann möglicherweise in herausfordernde Gespräche mit Firmenkunden genommen wurde und dann einfach sagen konnte, doch, das ist meine Entscheidung, weil ich bin Geschäftsführerin. Und es hat in dem Sinne mein, wie man so sagt, Standing einfach noch viel mehr unterstrichen. Und deswegen war das eben so, dass dieser Titel dann einfach auch sich gut angefühlt hat und total hilfreich war. Weil es nochmal, wie gesagt, das unterstrichen hat, was ich eigentlich schon dachte und gemacht habe und so weiter. Und da muss man, glaube ich, auch ganz klar sehen. Ich habe ja, wie vorhin kurz erwähnt, mit Anfang 20, Mitte 20 diese Anstellung angetreten als normale Angestellte, wie gesagt, und habe dieses Berliner Büro aufgebaut. Und wenn man als junge Frau, selbst wenn man ein Fachgebiet hat und gut ist in dem, was man macht, in Gespräche geht, muss man eben nochmal viel, viel mehr beweisen, dass man das wirklich kann. Also eine meiner Lieblingssituationen war mit jemandem aus Russland, der mich dann gefragt hat, wie oft ich denn schon eben russische Staatsangehörige irgendwie begleitet habe in diesem Umzugsprozess. Und das war so witzig, weil ich meinte dann, ich habe mir eine Zahl ausgedacht, ich hatte es einfach viele, viele Male gemacht. Also auch schon damals in der Startup-Szene hatten wir einfach viele russische Entwickler. Und ich habe dann einfach gesagt, 395 Mal. Und dann ist dem halt die Kinnlade runtergekippt. Und ich dachte nur so, Manu, ein Mann hättest du das nicht gefragt. Also es sind halt diese alten Themen, die uns da irgendwie noch mit anhängen. Und da hilft so ein Titel einfach ungemein. Das ist total verrückt. Das fragt dich dann einfach keiner mehr.
So ein bisschen wie eine Uniform, ne? Also einen Titel anziehen zu können, ist so ein bisschen wie die Uniform, die man anlegt und die dann den Status.
Absolut. Und da sind wir wieder bei den Rollen, die ich am Anfang erwähnt habe, ne? Also diese Rolle, ich nehme die sehr gerne, ich mag die sehr gerne, aber die ist auch ungemein hilfreich. Ist toll.
Ja. Das finde ich interessant, ne? Weil also auch da schön, dass du es so erleben kannst, dass du sagst, dieser Titel, diese Rolle, die hilft mir, weil das nochmal nach außen zeigt, was da auch drin steckt. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die es als belastend empfinden oder wo es sich nicht so gut anfühlt, weil es eben schwierig ist, das auszufüllen, wenn ich vielleicht gar nicht so sehr auf Verantwortung stehe wie du und die nicht so gerne nehme. Oder wenn ich vielleicht nicht diese Chuzpe habe, ich finde es großartig, wie oft haben sie das schon gemacht? 395 Mal, klar.
Also, das war eine Zeit, so, die habe ich mir ausgedacht, vielleicht waren es auch nur 53 Mal, das weiß ich
egal,
nicht.
Egal. Ne? Aber darauf nur zu antworten und nicht einzuknicken, ja, sondern zu sagen, na klar, habe ich das schon oft gemacht. Ja? Und das gehört ja auch ein bisschen dazu.
Aber ich bin da ja auch reingewachsen, ne? Das muss man ja auch sagen. Also 10 Jahre ist eine lange Zeit und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Firma, die haben wir schon sehr lange als Firmenkunden und ich fand die Art und Weise, wie die verantwortliche Personalabteilungsmitarbeiterin mit meiner einen Kollegin gesprochen hat, nicht in Ordnung. Also ich fand es fast richtig hinterhältig, weil meine Kollegin immer sehr freundlich genau gesagt hat, was sie als nächstes machen wird. Und dann hat eben diese Frau genau diese Punkte selber gemacht. Also die E-Mail ging raus, ich werde das jetzt machen in den nächsten 2 Tagen. Diese Frau hat genau diese Sachen selber gemacht, wo ich mir auch denke, warum bezahlt ihr eine Agentur, wenn ihr es dann doch selber macht? Aber wir haben in dem Sinne sehr transparent den Fahrplan offengelegt. Dann hat die das gemacht und hat dann gesagt, naja, ich habe die jetzt schon erreicht, sie haben das ja nicht hingekriegt. Und da habe ich mich so geärgert und fand das so unfair meiner Kollegin gegenüber, dass ich sehr, sehr klar auch dann mit dieser Frau in einem Gespräch war. Und das weiß ich, hätte ich so vor 10 Jahren nicht gemacht. Also da hätte ich viel mehr gesagt, Mensch, und wir brauchen doch die Firmenkunden und ich darf die nicht verärgern und so weiter. Und jetzt habe ich einfach so eine Entwicklung durchgemacht und habe mir gedacht, nee, selbst wenn wir euch dadurch jetzt verlieren und ihr uns keinen neuen Auftrag mehr gebt, ich möchte so nicht arbeiten und ich möchte nicht, dass jemand aus meinem Team so behandelt wird. Und auch da hat wieder die Rolle mir total geholfen, weil ich eben nicht als ich vor dieser Frau saß und dachte, oh, ich möchte ihre Gefühle nicht verletzen, sondern ich bin wirklich eingestanden für die Art und Weise, wie ich glaube, dass man mit Menschen umgehen soll, für meine Kollegin und ja, auch irgendwie für uns als Agentur, weil als Agentur ist man immer dazwischen geschaltet. Mhm. Ne? Also man kommt sozusagen von außen, man hat nicht in Anführungsstrichen den Stallgeruch aus dem Unternehmen und ist so der Dienstleister, der dazu geschaltet wird. Und ich finde trotzdem, man muss sich eben nicht alles gefallen lassen. Und da eine gute Balance zu finden, ist schwierig, aber das kann ich halt viel, viel besser formulieren mit dieser Rolle.
Ja. Welche Rolle spielt denn Angst in deiner Arbeit? Also man könnte ja auch, ne, so wie du es beschrieben hast, auch Angst haben, so eine Rückmeldung zu geben. Man könnte ja auch Angst haben, Kunden zu verlieren. Man könnte ja auch Angst haben, Gefühle von irgendwem zu verletzen. Man könnte auch Angst haben, falsche Entscheidungen zu treffen. Kommt es vor in deiner Führungswelt?
Also was externe Kommunikation angeht und die Arbeit, die wir machen, kommt es überhaupt nicht vor, weil ich wirklich da reingewachsen bin und sehr sicher bin in dieser Rolle. Ich glaube, das Einzige, wo ich so Angst empfunden habe, aber das finde ich auch wirklich ein sehr großes Wort, ist, dass jemand, den ich sehr schätze, den ich eingearbeitet habe, von heute auf morgen geht und dadurch irgendwie die Gruppe verändert, weil jeder, der dazukommt oder jeder, der geht, verändert die Gruppe. Und wir haben ein so harmonisches, tolles Team, dass ich schade fände, wenn sich da große Dinge verändern. Mhm. Aber da ist auch Angst eigentlich ein zu großes Wort. Mhm. Also ich habe noch nie jemanden aufgehalten, der gehen wollte. Das ist eben so. Und dann findet man da neue Wege. Es ist dieses typische, die eine Tür geht zu, die andere geht auf oder ein Fenster, wie auch immer. Eine Wand. Genau.
Kannst du beschreiben, was dir dabei geholfen hat, diese Haltung zu entwickeln? Also viele Punkte, die du beschrieben hast, dass ich mache das jetzt einfach mal. Ich mache mir keine Sorge. Ich kann es zwar schade finden, aber wenn eine Tür zugeht, geht auch eine andere Tür wieder auf. Ich bin dahin orientiert, Dinge zu tun und in Situationen zu sein, in denen ich mich wohlfühle. Und ich möchte, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, das auch von sich sagen können. Also was hat dir dabei geholfen, diese Haltung zu entwickeln und sie auch so bewusst zu haben, dass du sie hier so wiedergeben kannst?
Also auch hier wieder, es war eine Entwicklung. Und ich hatte ja vorhin ganz kurz diese Fortbildung erwähnt, die ich gemacht habe. Und das eine war eben eine sogenannte Praxisbegleitung. Das ging über ein Jahr, alle 2 Monate, 3, 4 Tage, die wir uns getroffen haben in einer festen Gruppe. Und man hat voneinander sozusagen gelernt. Also jeder wurde einzeln besprochen und bearbeitet und so weiter. Und man hat auch verschiedene Übungen gemacht, viele Texte gelesen, viel Theorie und so. Aber man hat eben auch von den Erfahrungen der anderen gelernt. Und der Fokus, der darauf gelegt wurde in dieser Fortbildung, war auch, seine Stärken und seine Schwächen zu erkennen. Aha. Und ich denke, das war für mich einfach ein ganz großer Punkt. Also zum einen eben diese Dankbarkeit, so viel Vertrauen entgegengebracht bekommen zu haben von den beiden Gründern und einfach da in so einem wirklich guten und positiven Arbeitsumfeld zu sein. Das ist mir ganz, ganz doll bewusst geworden während dieser Fortbildung. Also was in manchen anderen Unternehmen abgeht, das ist wirklich absurd und wie Menschen miteinander umgehen. Und ich habe immer nur die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, ich habe so viel Glück, es ist so schön, wo ich arbeite. Und dann eben auch meine Stärken herauszustellen. Und ich weiß ganz genau, was ich nicht kann. Gibt's einige Dinge, aber ich weiß auch ganz genau, was ich kann. Und das ist sehr vorteilhaft. Und es gibt einfach, glaube ich, so ein paar Eigenschaften, die ich mitbringe, die sehr, sehr hilfreich sind. Also das ist als Beispiel, ich werde in Stresssituationen ruhiger und geordneter. Also ich habe dann wie so ein Überlebensmodus so ungefähr und funktioniere da einfach sehr ruhig und gelassen. Und das, auch das war nicht immer so, da bin ich eben hingekommen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, sich da auf seine Stärken zu beziehen. Und deswegen habe ich da irgendwie auch so eine Sicherheit in der Rolle, weil ich sehr, sehr genau weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich glaube, was auch sehr hilfreich ist, ich habe kein Problem, Fehler zuzugeben. Und auch zu sagen, da und da brauche ich Hilfe, das kann ich nicht. Und das ist, glaube ich, einfach eine gute Kombination.
Absolut. Also ich erlebe das ja in Coachings mit Führungskräften, auch dann mit vielen Frauen, die sich, das ist jetzt vielleicht echt ein bisschen klischeehaft, aber die sich dann wirklich oft schwer tun, ihre Stärken zu benennen und ihre Stärken zu kennen, sondern die tatsächlich eher von Zweifel geprägt sind, die sich fragen, bin ich gut genug, reiche ich aus oder bin ich an manchen Stellen vielleicht zu viel von irgendwas? Und ein wesentlicher Teil in den Coachings besteht dann daraus, auch genau daran zu arbeiten, auf die Ressourcen zu schauen, auf das zu schauen, was hast du eigentlich alles schon geschafft? Ja, was gibt dir eigentlich Kraft und Energie und wie kann dann auch der nächste Schritt gelingen und wofür brauche ich eigentlich den Zweifel oder was drückt eigentlich dieser Zweifel aus? Ausdruck welcher Sorge ist das eigentlich? Und ich weiß nicht, ob das ein Frauending ist. Also wie erlebst du das, wenn du dich mit Führungsmännern mal vergleichst? Siehst du da Unterschiede und wenn ja, welche?
Ja, ich finde das so schade, das ist ja ein unglaublich alter Hut, ne? Dass das immer noch so ist, ist einfach sehr, sehr schade. Ich glaube, dass es viele neue Entwicklungen gibt, also dieses Stichwort irgendwie Female Leadership, ne? Dann irgendwie Verletzlichkeit in der Führung, Authentizität. Und eine, die da ja wirklich eine tolle Vorreiterin ist und bei der habe ich dann auch eine sehr lange Fortbildung und sehr intensive Fortbildung gemacht, ist ja Lea Sophie Kramer, die hat Amorelie gegründet, ist dann da ausgestiegen und ihre Neugründung ist Ten More In und das geht eben ganz klar um weibliche Führung und eben das Unterstützen von weiblichen Führungskräften. Und Ten More In bezieht sich auf diesen Ausspruch von Jessica Alba, die gesagt hat, when you have a seat at the table, let 10 more in. Also wenn du einen Platz hast am Tisch, lade 10 weitere ein, was eben meint 10 weitere Frauen. Und es braucht Vorbilder und es braucht eben genau die Frauen, die die Tür aufmachen, um 10 weitere mit an den Tisch zu setzen. Und das sind ja alles Themen, damit müssen Männer sich in Führungspositionen nicht beschäftigen. Die sitzen da nämlich irgendwie gefühlt schon immer. Und diese Art von Zweifel auch oder diese Art von Fragen, die haben Männer einfach nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass das auch total die Chance ist. Also ich habe mich jetzt nun lange nicht mehr irgendwo beworben und wenn es richtig gut läuft, muss ich das auch nie wieder machen. Aber was mich total interessiert ist bei Führungskräften, so mit welchen 3 Stichworten zum Beispiel würdest du deine Führung beschreiben? Weißt du überhaupt, welche Kernpunkte sind deine Führung? Also was beinhaltet das? Und ich kann das beantworten, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe.
Sag
wie möchte
mal,
ich
welche
sein?
Sind's denn?
Also es ist ganz klar Empathie und Freiheit, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Und es ist aber auch fordernd zu sein. Also ich glaube, ich erwarte schon viel. Und Transparenz finde ich auch sehr, sehr wichtig. Einfach miteinander sprechen, Kommunikation. Und der absolute Grundsatz meiner Führung ist eben, dass ich glaube, dass ich mit souveränen Erwachsenen arbeite. Und diese zu dolle Kontrolle, was in vielen Unternehmen, ob nun groß oder klein, stattfindet, dass jemand sagt, ja, jetzt musst du hier aber dich eintragen, wann du angefangen hast und hier musst du dich eintragen, wann du aufgehört hast und hier musst du deine Pausenzeiten einschreiben und du darfst nur das und das machen und wenn du bei dem und dem Termin nicht da bist, dann brauchst du eine richtig, richtig gute Entschuldigung. Da denke ich immer, da steht mir alles nicht zu. Also ich habe diese Leute ausgesucht, ich halte die für gut, für kompetent und wenn mir diese Person sagt, die kann an dem und dem Termin nicht, dann nehme ich das einfach hin, weil wir in einem gegenseitigen Einvernehmen sind, dass ich darauf vertraue, dass dann dieser Termin, dieser andere Termin so wichtig ist, dass eben unser Termin abgesagt werden muss. Und ich finde, dann steht es mir nicht zu entscheiden, ob dieser Termin wichtig ist. Also ob, ich sag's mir jetzt zugespitzt, der Hamster Husten hat oder irgendwie, was weiß ich, die Oma irgendwo abgeholt werden muss oder das jetzt was ganz, ganz anderes ist, finde nicht, dass ich da entscheide, was sozusagen eine höhere Priorität hat als was anderes. Und dieses Vertrauen auch, was wir uns gegenseitig geben im Team, ist wirklich Gold wert, weil wir uns dadurch auch absolut aufeinander verlassen können. Mhm. Und wenn ich zu viel mich um jemanden sozusagen kümmern muss, dann haben wir in Anführungsstrichen ein Problem. Also ich bin eigentlich weit weg und lass, wie man so schön sagt, die Zügel lang. Genau. Mhm. Und wenn ich zu viel jemandem über die Schulter gucke oder ein zu enges, dieses sogenannte Micromanaging mache, dann ist es eigentlich problematisch. So, dann bin ich mit irgendwas unzufrieden. Dann würde ich aber auch schon viel früher in ein Gespräch gehen und da was korrigieren und da sozusagen anfassen. Das sind sozusagen so diese Grundsätze und damit habe ich mich beschäftigt und dafür habe ich mich entschieden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben, was ich vorhin schon meinte, auch Fehlerkultur. Also ich sag auch, wenn ich was vergessen habe oder wenn ich was zu lange rausgezögert habe, um die Tür aufzumachen, dass niemand Angst haben muss, bei uns im Team zu sagen, Mann, hier ist mir was Blödes passiert.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Punkte, die du ansprichst, sind total wichtig. Und wenn ich mich so umschaue bei meinen KundInnen, dann, also das deckt sich. Ja, die kehren überall wieder. Ich erlebe leider nur nicht, sondern das ist dann mein Job, mit den Menschen daran zu arbeiten, eben diese Gelassenheit zu entwickeln, zu gucken oder einen Umgang mit solchen Situationen zu finden. Wenn du beschreibst, wie gelassen du damit umgehen kannst, dass Menschen auch eigene Entscheidungen treffen, wie vertrauensvoll du damit umgehen kannst, gibt es irgendwelche Kniffe oder gibt es ganz konkrete Dinge, die du unternimmst, um auch bei euch im Team diese Atmosphäre von Vertrauen und Gelassenheit herzustellen? Weil du hast für dich selber beschrieben, du hast an dir gearbeitet, du hast dich damit auseinandergesetzt, du hast es dir bewusst gemacht, hast für dich Dinge geklärt. Wie machst du das im Team in deiner Führungsarbeit?
Also es ist ja auch ein alter Hut, dass der Ton die Musik macht sozusagen. Mhm. Und darauf zum Beispiel achte ich sehr, sehr stark. Also es gab auch schon Situationen, wo ich jemanden aus dem Team beiseite genommen habe und gesagt habe, du, wir wollen hier gut miteinander umgehen. Jeder soll hier gerne herkommen. Das ist einfach für mich ein so, so wichtiger Grundsatz. Und ich möchte, dass du ein bisschen schaust, dass du deine Kommunikation filterst. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Und dann, wie bei allem, selber leben, vormachen. Also es gibt bestimmte Standards und ich bin wirklich auch da nicht perfekt und mein Zeitmanagement ist manchmal etwas, sagen wir, herausfordernd und wild. Und dann aber auch zu sagen, Leute, tut mir leid, da habe ich jetzt zu eng geplant. Und zu sagen, ich weiß, das ist jetzt doof für euch, ich versuche es besser zu machen. Und einfach nicht das, was ich meinte, ne? Irgendwie, also ich glaube, ich habe zu vielen Sachen eine gute Idee und weiß manche Sachen irgendwie auch durch Erfahrung, aber ich würde nie denken, so, ich weiß es besser, sondern ich bin offen für Gegenargumente und für Kommunikation und ich glaube, das ist total wichtig. Und dann eben Vorleben auch da sein in den entscheidenden Momenten. Also wenn jemand eine Krise hat zum Beispiel oder überfordert ist mit einer Situation, das halt früh zu erkennen und dann reinzugehen und zu sagen, gib mir das, ich mach das. Also das sehe ich zum Beispiel auch ganz klar als eine Führungsaufgabe, da ein Auge drauf zu haben und dann zu sagen, kein Problem, komm, gib her, ich mach.
Total spannend, weil das ist absolut anschlussfähig. Eine der letzten Folgen in der letzten Staffel mit Julia Matthes, das ist eine Projektleiterin von der Sparkasse, auch eine junge Frau, die ähnlich wie du, ja, sagt, ach komm, wir machen einfach mal und wir probieren einfach mal. Vielleicht ist auch ein Generationending. Die sagte auch, ich glaube, es ist ganz wichtig, den Leuten zu signalisieren, dass man da ist. Und dieses Dasein, das zeigt sich oft wirklich allein dadurch, dass die Tür offen ist, dass man ansprechbar bleibt und dass man in kurzen Momenten der Begegnung voll präsent ist und wirklich mit der Aufmerksamkeit bei der Person ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das klingt so einfach, aber ich glaube, das ist echt eine Herausforderung, dahin zu kommen, dass man das kann, weil man sich dafür selber und auch die eigenen Emotionen dafür ja gut im Griff haben muss, sich so voll auf den anderen einzulassen. Also,
aber es ist auf der anderen Seite auch diese Authentizität, von der ich gesprochen habe, auch klar Grenzen zu setzen und zu sagen, stopp, nein. Also eine Gefahr ist, wenn man immer da ist und wenn man immer alles löst, auch jede Krise löst und so weiter und das vielleicht auch gut macht, dass dann zu viel auf einen zurückgegriffen wird. Und manchmal habe ich Fragen bekommen, wo ich dann dachte, Mensch du, ich muss genauso nachgucken. Ich habe das nicht alles auswendig in meinem Kopf. Und da dann auch zu sagen, probier's mal erstmal selber, guck mal kurz, ich müsste auch nachgucken. Und beim nächsten Mal wirst du halt dann nicht mehr gefragt, sondern die Person versucht's dann auch gleich selber alleine. Also auch diese klare Rückmeldung zu sagen, ich habe auch nur so und so viele Stunden zur Verfügung, ich habe auch nur begrenzte Kapazitäten. Ich kann das jetzt hier machen für dich, aber dann habe ich halt nichts mehr für was anderes. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser einen Fortbildung, die ich genannt habe, war, dass man schaut bei seinen Stärken, was kann nur ich machen und was können alle machen. Und klar, ich kann jeden Morgen den Geschirrspüler ausräumen, gar kein Problem. Und ich kann auch XYZ E-Mails schicken, ich kann die Angebote an neue Kunden rausschicken, das kann ich alles machen und das habe ich auch schon gemacht. Aber es gibt eben andere Aufgaben, die kann nur ich machen und deswegen hat sich mein Fokus halt total verändert und ich versuche wirklich ausschließlich 80% die Aufgaben zu machen, die nur ich machen kann. Und das ist total hilfreich und dann ist es wie gesagt auch klar und Klarheit ist auch ein absoluter Grundsatz, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und Klarheit bedeutet ja viel. Also mit sich selber klar sein, seine Grenzen setzen, mit den Aufgaben klar sein, aber auch mit der Kommunikation. Und eben, was du gerade auch schon meintest, diese Erreichbarkeit, ne, diese Tür offen halten. Ob nun im wahrsten Sinn des Wortes oder im übertragenen. Das ist auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Genau.
Du hast es Klarheit genannt. Mein Lieblingswort dafür ist Bewusstheit. Ne? Und alles, was du beschreibst, klingt nach einem großen Bewusstsein für dich selbst und für das, was du tust. Und das wäre auch ja alles das, was ich Führungskräften ans Herz lege, wenn sie in eine solche Rolle reingehen oder in den Momenten, wo sie anfangen zu straucheln oder sich nicht mehr wohlfühlen, zu sagen, okay, mach dir bewusst oder versuch überhaupt erstmal ins Bewusstsein zu heben, was ist da eigentlich los? Was genau, fühlt sich gerade komisch an, ne?
Genau, aber ich denke, dafür muss man sich halt einmal damit beschäftigen. Also zum einen damit beschäftigen, okay, wie möchte ich arbeiten?
Genau.
Wie möchte ich, dass meine Leute arbeiten? So, was fühlt sich gut an? Dann muss man natürlich die Leute finden, die auch einen eben ähnlichen Arbeitsethos haben, die ähnliche Auffassungen dazu haben. Wir haben bei uns sehr, sehr viel Freiheit, weil ich eben davon ausgehe, dass ich mit souveränen Erwachsenen arbeite. Ich werde niemandem vorgeben, wann, wie er zu welchen Zeiten zu arbeiten hat. Es gibt klare Termine, die mir wichtig sind. Da erwarte ich auch, dass alle da sind. Aber abgesehen davon kann sich jeder bei uns die Zeit frei einteilen.
Ja.
Und wir hatten schon ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die damit nicht umgehen konnten. Das war denen zu viel Freiheit, zu viel Selbstorganisation.
Ja.
Ne? Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dann einfach da gut zu rekrutieren und die richtigen Leute in Anführungsstrichen dafür zu finden, die damit umgehen können und die das aushalten können und die Balance da auch zu finden. Und das habe ich einfach für mich, glaube ich, gut rausgefunden, wo ich klare Vorgaben habe, was mir wichtig ist. Diese Regeln, in Anführungsstrichen Regeln, sind transparent und die sind für alle präsent und sonst eben, wie gesagt, sehr, 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 sehr viel Freiheit. Ja. Und das hat aber auch viel wieder mit Vertrauen zu tun, ne? Dafür muss man auch der Typ sein. Aber ich habe die ja ausgesucht, von daher, die sind alle großartig.
Ja, und du wirst lachen, aber viele hadern damit. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, in vielen Unternehmen sind die Teams dann nochmal größer. Man sucht sich die Leute nicht ganz so alleine aus. Also da gibt's andere Drucksituationen, aber nichtsdestotrotz, die Grundlage ist das, was du beschreibst. Es ist erstmal eine Klarheit oder ein Bewusstsein dafür, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, worauf lege ich Wert, was sind meine Grenzen und das klarzustellen. Und du hast gesagt, das muss man halt einmal machen und das einmal machen heißt, das braucht Zeit. Diese Zeit muss man sich nehmen und vielleicht auch nicht alleine. Ne? Du hast es mit einer Praxisbegleitung gemacht, andere machen es im Coaching. Übrigens, kleiner Werbeblock, kann man mit mir machen? Ich unterstütze dabei. Aber zurück zu dir. Ne? Also es braucht auf jeden Fall diesen Raum dafür.
Ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig. Also ne, Reflexion ist eh immer eine gute Sache. Aber sich wirklich einmal mit sich selber dazu beschäftigen, in sich reinzuhorchen und eben zu fragen, so okay, wie will ich sein? Also wie will ich als Mensch sein und wie will ich als Führungskraft sein? Wie würde ich selber gerne geführt werden?
Ja.
Und das war für mich genau der Schlüssel. Und vielleicht ist es eben auch hilfreich und das ist dann vielleicht eine Typfrage, interessiere ich mich wirklich für Menschen? Also interessiere ich mich wirklich für die Leute, die da mit mir arbeiten?
Ja.
Und dann kann man eben auch, selbst wenn man sich vielleicht sein Team nicht selber ausgesucht hat, Stärken und Schwächen gut herausarbeiten. Und das finde ich ist auch eine Kernkompetenz von Führungskräften im Idealfall, das gut zu können, also die Menschen, mit denen man arbeitet, wirklich zu sehen und dann zu schauen, okay, die und die Person könnte ich da und dafür einsetzen. Und ich glaube, das habe ich einfach auch gut gelernt. Also ich sehe in meinen lieben Kolleginnen und Kollegen ganz genau, was sie können und was sie nicht können. Und dann gibt es bestimmte Sachen, da muss ich gar nicht mit ankommen, das wird einfach nichts. Und andere Sachen, da weiß ich ganz genau, das ist die perfekte Person für die und die Aufgabe.
Ja.
Und was mir sehr wichtig ist, ein Punkt noch, weil ich diese zweite Fortbildung erwähnt habe, dieses Ten More In, das begleitet auch sehr eng und ist sehr intensiv und hat eigentlich den gleichen Grundsatz, dass man auch von anderen lernt. Also, dass man eben zuschaut bei bestimmten Gesprächen und bestimmtem Austausch und da dann für sich selbst was mitnimmt, begleitet von Übungen, die man macht. Und ein Kompetenz sozusagen, die ich da gelernt habe, sind gute Feedbackgespräche, die man gut annehmen kann. Weil das finde ich tatsächlich als Führungskraft sehr herausfordernd. Also ich habe ziemlich schnell eigentlich eine Meinung zu Sachen und das dann aber gut zu verbalisieren und gut zu kommunizieren. Und die haben wirklich ganz tolle Werkzeuge da, wie man das gut lernen kann. Und ich habe das dann direkt umgesetzt und mache das seitdem so, dass ich in bestimmten Stufen eben diese Rückmeldung gebe und es ist unglaublich, wie gut es angenommen werden kann, wenn man es auf eine richtige Art und Weise macht. Das finde ich total wichtig.
Also heißt, man kann Feedback geben, auch lernen. Ja, man muss es auch üben, aber man kann es tatsächlich lernen. Da helfen auch Methoden.
Unbedingt.
Aber alles, was du beschreibst, Theresa, ich möchte es gerne nochmal unterstreichen. Ne? All diese Dinge, die Menschen mit ihren Stärken und Schwächen sehen, Rückmeldungen geben, das alles setzt in meiner Welt eine Sache voraus, eine emotionale Kompetenz. Ich kann nämlich den anderen nur sehen, in seinen Stärken und Schwächen, wenn ich mir selber dabei nicht im Weg stehe und nicht permanent irgendwie mit mir verstrickt und beschäftigt bin. Also wenn ich auch für mich eine Klarheit habe. Deswegen werbe ich so dafür, dass Führungskräfte sich mit sich selber auseinandersetzen und vor allen Dingen mit ihrer emotionalen Verfasstheit. Ja, also wie bin ich drauf? Was holt mich immer wieder ein? Und zwar nicht, um sich hinterher eine Diagnose zu schreiben, ja, oder in eine Bewertung und zu sagen, ich bin aber total unreif oder ich bin total reif, sondern um klar zu haben, was die eigenen Themen sind, weil ich dann auch mit den Themen der anderen anders umgehen und ihnen anders begegnen kann.
Absolut. Und es ist auch so, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich Verwaltungswissenschaften und Soziologie studiert habe und es gibt einen sehr bekannten deutschen Verwaltungssoziologen, der auch gerne in der Politikwissenschaft zitiert wird, und das ist Max Weber, und der spricht eben von der Trennung zwischen Person und Position, und das spielt da so ein bisschen mit rein, was du gerade gesagt hast, weil es ist eben auf der einen Seite so, dass man, ich nenne es ja wie gesagt Rolle, das habe ich ja schon mehrmals erwähnt, dass man sich dieser Rolle ganz klar bewusst ist, was man da eben selber auch mit reinbringt, was das bedeutet, die Aufgaben, die Pflichten und so weiter. Und dass man das eben auch trotzdem aber trennen kann von sich als Privatperson. Also das ist als Beispiel was ich ganz bewusst lernen musste, da privat und persönlich zu trennen. Also nicht zu privat zu werden, um mich auch selber zu schützen, um nicht vielleicht dann auch was persönlich zu nehmen und aber trotzdem greifbar zu bleiben und ein Mensch zu bleiben und persönlich zu bleiben. Also um jetzt ein Beispiel zu geben, dass man im Berufskontext dann am Montag erzählt, was weiß ich, bin am Wochenende an See gefahren, und dann aber vielleicht nicht zu sehr reinzugehen in mit wem und was habe ich genau gemacht und so weiter, sondern greifbar, nahbar zu bleiben, persönlich zu bleiben und nicht zu privat zu werden. Und das hilft total dabei, dann sich auch nicht angegriffen zu fühlen und Dinge eben nicht persönlich zu nehmen. Also wenn jemand in einem Teammeeting einen vielleicht irgendwie mal nicht so freundlich anspricht, dann nicht gleich das irgendwie da getroffen zu sein, sondern das eben auf einer professionellen Ebene zu lassen. Und ich hatte erzählt von dieser Rückmeldung an die eine Mitarbeiterin dieser Firma, die aus meiner Sicht nicht gut mit meiner Kollegin umgegangen ist. Und das war so spannend zu beobachten. Die war um einiges älter als ich. Und die hat das so persönlich genommen. Aber ich habe sie professionell kritisiert. Und in meiner Wahrnehmung habe ich das auch respektvoll und freundlich getan, aber eben sehr klar und sehr direkt. Und das können, glaube ich, viele nicht so gut unterscheiden, das zu trennen und das wirklich professionell zu handhaben und das nicht persönlich zu nehmen. Und das finde ich witzig, weil da manchmal so in so beruflichen Gesprächen kommt so, ja, das musst du jetzt gar nicht persönlich nehmen. Und ich dann denke so, hey, ich würde dich im Leben nicht persönlich nehmen, wir sind doch hier beruflich miteinander.
Ja, aber das ist ja auch ein Ausdruck von der emotionalen Kompetenz, die man entwickelt, ja, dass man Dinge dann auch an einem anderen Platz lassen kann und erstmal überprüfen kann, was hat's eigentlich mit mir zu tun oder hat's eher mit dem anderen zu tun, ne? Und wie persönlich muss ich ein Feedback nehmen oder auch nicht? Du, Theresa, ich würde aber gerne nochmal einen krassen Perspektivwechsel und Schwenk machen. Ich habe nämlich vorhin zu Beginn unseres Gesprächs ein Thema geparkt und nach hinten verschoben. Ich finde es aber total spannend. Du hast von euren Kundinnen erzählt und hast erzählt, das sind ja Menschen, die eigentlich in existenziellen Veränderungen stecken und die wirklich auch in Stresssituationen stecken. Das heißt, du, ihr habt regelmäßig mit Menschen zu tun, die unter Stress sind und damit auch in emotionalen Situationen. Was heißt denn das für eure Arbeit? Und was macht es auch mit euch?
Also es ist herausfordernd. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Weil auch hier, und das schließt an unser Thema von gerade eben, man muss sich da eine gute Variante überlegen, gute Methodik, um das nicht zu nah an sich ranzulassen. Also um wirklich zu sagen, okay, Hans-Peter, du bist jetzt aufgeregt, verstehe ich, aber pass auf, ich habe das schon richtig, richtig oft gemacht. Du kannst mir vertrauen, ich bin hier der Captain auf dem Boot und ich habe einen Fahrplan und wir kriegen das hin, du kannst mir hier vertrauen. Und das ist so spannend zu beobachten, wenn Leute bei uns anfangen. Ich würde sagen, das erste halbe Jahr sind die davon tendenziell überfordert. weil das wirklich viel mit einem macht. Ne? Also wenn eben konstant jemand aufgeregt ist und wir sind Menschen, wir sind Individuen, wir spiegeln Gefühle. Das ist ja auch total wichtig. Man muss ja auch irgendwie durchlässig sein und man muss ja auch hier wieder die Tür aufmachen und da dann aber trotzdem zu sagen, so stopp, bis hier und nicht weiter. Also wir machen, wenn wir rekrutieren, so ein bestimmtes, was sagt man, Assessment Center. Mhm. Also wir stellen Aufgaben und Kandidaten, Kandidatinnen, die bei uns in die dritte, letzte Runde kommen, sozusagen, möchte ich, dass die diese Aufgaben machen, damit die fühlen, wie unser Arbeitsalltag aussieht. Mhm. Und das sind drei ganz verschiedene Aufgaben. Und die eine davon ist eine Priorisierungsaufgabe, weil wir eigentlich, ich würde sagen, das ist unsere Hauptaufgabe Nummer eins, wir priorisieren die ganze Zeit. Mhm. Ja? Es kommen 5 E-Mails rein, was machst du zuerst, was ist jetzt dringend, haben wir hier eine Deadline oder nicht, was können wir schieben und so weiter. Mhm. Und diese Priorisierungsaufgabe sagt, okay, es ist Freitagnachmittag, du hast 3 Nachrichten bekommen, einmal von einer aufgeregten Person, die irgendwie sagt, du musst noch an dem Tag antworten und sofort was tun. Es geht um Leben und Tod und der Aufenthaltstitel ist irgendwie nur noch so und so lange gültig und man muss hier sofort agieren. Das zweite ist eine Firmenanfrage, die potenziell einen großen Auftrag verspricht. Und das dritte ist irgendwie eine Kooperationsanfrage von einer Sprachschule. So, was machst du? Du kannst nur eine Aufgabe machen, du musst 2 auf Montag schieben. Und es ist total spannend, dann zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, weil den meisten ist schon klar, dass der aufgeregte Mensch auf Montag verschoben werden muss. Aber das fällt total schwer, weil das ist ja ein Individuum und der ist ja so aufgeregt. Und dann zu beobachten, wenn die Leute bei uns anfangen, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wie viel souveräner die umgehen mit diesen Situationen und wie sie dann locker zurückrufen und sagen, Hans-Peter, ich weiß, ist aufregend für dich, aber das kann bis Montag warten, hab ein schönes Wochenende. Und das haben die nicht in den ersten Wochen, das geht nicht. Und dann aber irgendwann schon. Und das ist sehr, sehr schön zu beobachten.
Okay, also das heißt, entwickelt man, weil sich das mit der Zeit einstellt oder habt ihr da auch tatsächlich, wie soll ich denn sagen, Coaching, Supervision oder Angebote, wie ihr das auch nochmal reflektiert und miteinander übt?
Also wir reden sehr viel miteinander. Es wird jeder einzelne Fall, den wir haben, zu den verschiedensten Themen, wir bieten ja ganz, ganz verschiedene Unterstützung an, also von Kindergartensuche, ne, Wohnungssuche und so weiter. Jeder einzelne Fall wird einmal die Woche mindestens besprochen und angefasst und man kann natürlich auch immer dann nochmal persönlich sprechen. Und was ich mache in der Einarbeitungszeit ist ein wöchentliches Catch-up zu, also wirklich 1:1 zu sagen, okay, was war für dich herausfordernd, was war möglicherweise noch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, hast du Fragen, brauchst du spezielle Hinweise und so weiter. Mhm. Also von daher lernen, ja.
Aber ist ja auch wieder das Bild, was du beschreibst, ne? Du hast die Tür offen, du bleibst da gerade in der Startphase ganz bewusst in Kontakt und am Ball mit einer Wirkung sozusagen ganz nach außen hin zu euren Kundinnen. Also durch dein Dasein unterstützt du MitarbeiterInnen, die dann wieder in Stresssituationen mit Kundinnen anders mit den Emotionen umgehen können.
Genau, also es ist aber auch hier wieder gelernt. Also ich habe 2-mal jemanden in der Probezeit gehen lassen müssen. Und in der einen Situation, das war eine junge Frau, hat eigentlich schon länger für mich was nicht gestimmt. Und ich dachte, ich hätte das kommuniziert und habe es aber anscheinend nicht. Und die hat mir dann sehr hart auch und direkt zurückgemeldet, ich hätte das besser kommunizieren müssen und ich habe das nie gesagt. Und das habe ich mir sehr, sehr zu Herzen genommen, weil ich dann dachte, na gut, wenn sie das überhaupt nicht gehört hat in dieser Zeit, in der sie bei mir war und das überhaupt nicht gemerkt hat, dann muss ich das besser kommunizieren. Und basierend auf dieser Erfahrung habe ich dann in Einarbeitungsprozessen diese wöchentlichen Catch-ups eingeführt, um zumindest, was das angeht, nicht nochmal den gleichen Fehler zu machen.
Ja. Wöchentliche Gespräche in der Einarbeitungsphase sind wahrscheinlich das, wovon alle träumen und was ganz viele wirklich gerne möglich machen würden, wo ich auch viele Leute kenne, die sagen, oh Gott, Einarbeitung, was ist das? Die Leute kommen zu uns und werden ins kalte Wasser geworfen und wir wissen als Führungsleute, dass das nicht funktioniert. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie ich es hinkriegen soll, ne, weil die so bei der Priorität.
Da sind wir wieder bei diesem, ja, und auch, wie will ich arbeiten? Wie würde ich denn wollen, dass mit mir umgegangen wird? Ja. Und das ist halt der Grundsatz und das, danach versuche ich zu handeln. Ja.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Mir ist eingefallen, dass wir noch gar nicht über Rilouni gesprochen haben.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also das erzähl noch, bevor wir hier in den Landeanflug gehen, ganz kurz, was passiert bei Rilouni? Und dann habe ich noch 3 gefühlige Fragen für dich. Aber Rilouni.
Also, das Zukunftsthema Fachkräftezuwanderung habe ich bei Rilouni sozusagen gepaart mit einem zweiten Zukunftsthema. Und das ist die Digitalisierung von Verwaltung. Und man kann viele Prozesse, zum Beispiel die Anmeldung beim Bürgeramt oder auch alle anderen möglichen Verwaltungsprozesse, die man sich so vorstellen kann, digitalisieren. Hier unterstützt auch KI durch beispielsweise das Auslesen von Dokumenten. Und die Idee ist, dass man, wenn man Rilouni benutzt, so wenig wie möglich problematische Berührungspunkte mit der Verwaltung hat. Weil sehr viele Leute können nicht so gut mit Formularen, sind davon irgendwie beängstigt, wie auch immer. Und die Idee ist eben, dass man die Dokumente, die man braucht, hochlädt, dass automatisch ausgefüllt wird und man dann auch wieder hier der Captain auf dem Boot in die richtige Richtung geleitet wird, um zu sagen, alles klar, vielen Dank, hier hast du dein ausgefülltes Formular, jetzt musst du das und das und das machen. Und die Sache ist, dass wir ja in einem Föderalismus leben und es auch viele kleine Kommunen gibt, viele Städte und so weiter. Und die haben alle ihre eigenen Formulare. Und das ist, manche bezeichnen es als Dschungel. Das ist auf jeden Fall etwas unübersichtlich und da versuchen wir anzusetzen und da unterstützend zu sein. Und das kann man natürlich auch in Prozessen von Zuwanderung machen, in Anerkennung von Hochschulabschlüssen oder allem anderen Möglichen, was man sich so vorstellen kann. Wie gesagt, Ummeldung, Führerscheinumschreibung. Es gibt so viele Themen und all diese Verwaltungsthemen kann man digitalisieren und da versuchen wir einen Beitrag mit Rilouni zu leisten.
Und das heißt, da bist du wieder als Entwicklerin unterwegs, also jetzt nicht technisch, sondern als Entwicklerin dieser Idee. Ja, und dieses Geschäftsmodells. Wie oder wo seid ihr da gerade? Machst du das alleine? Hast du da PartnerInnen?
Nein, also technisch könnte ich das überhaupt nicht alleine. Das mache ich mit einem ganz großartigen Softwareentwickler, der unglaublich tolle Sachen kann. Ich bin da immer wieder beeindruckt, was so möglich ist und was so geht. Also da bin ich wirklich ganz weit weg davon. mein Teil ist sozusagen eher die Produktentwicklung. Also ich habe eine klare Vision, wie es aussehen soll. Ich habe eine Vision, wie es sich anfühlen soll. Und ich versuche eben meine Expertise, die ich habe und all meine Erfahrungen damit reinzubringen.
Toll, dass du sagst, ich habe eine Vision davon, wie es sich anfühlen soll. Ich finde, das ist nämlich auch ein schönes Bild insgesamt für Führung. Also nicht nur, ne, welche Gefühle spielen da bei mir als Führungskraft eine Rolle, sondern davon hattest du es ja auch schon mehrfach. Wenn ich in einer Führungsbeziehung bin, was habe ich denn für ein Bild davon, wie sich die Führungsbeziehung anfühlen soll? Für mich, aber vielleicht auch für mein Gegenüber. Darüber kann man dann auch in Austausch gehen. Aber ein Bild davon zu haben, wie es sich anfühlen soll. Und dein Bild war ja, ich möchte, dass die Leute sich da wohlfühlen, dass sie gerne da sind, dass sie diese Freiheit erleben, sich als souveräne Erwachsene auch erleben und dann auch verhalten können. Und ich bin jetzt schon fast am Ende. Das ist was, was ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde von hier. Aber Theresa, in diesem Podcast gibt es auch immer drei gefühlige Fragen, die ich meinen Gästinnen stelle. Bist du bereit dafür?
Auf jeden Fall.
Okay, dann die erste Frage. Was würdest du sagen, war dein bislang so angenehmstes Führungsgefühl?
Tatsächlich habe ich das, glaube ich, richtig häufig. Also ich kriege ganz viel positive Rückmeldung von meinem Team. Das ist total schön. Und dadurch, dass ich diese halbjährlichen Feedbackgespräche, Personalgespräche führe, habe ich ja auch immer einen sehr großen Einblick, wie es denen gerade so geht und wie es mit der ganzen Situation geht. Und ich habe schon von so vielen gehört, dass sie nie wieder woanders arbeiten wollen und dass sie sich sehr, sehr wohlfühlen und gesehen und ihre Stärken anerkannt. Und das ist einfach genauso, wie ich es gerne hätte. Und es ist richtig, richtig schön.
Also diese Bestätigung und positive Rückmeldung.
Ja, und dass die Vision, die ich da habe, dass jeder gerne hierher geht, einfach gelebt wird und dass die das auch ganz genauso empfinden. Das fühlt sich sehr, sehr toll an.
Kommen wir mal zu dem, was sich nicht so toll anfühlt. Was würdest du sagen, war bislang dein unangenehmstes Führungsgefühl?
Also Kritik und negative Rückmeldung finde ich immer ein bisschen unangenehm. Und da muss ich mich auch ganz anders drauf vorbereiten und mir gut überlegen, wie ich das formuliere. Und wenn jemand zum Beispiel ein oder zwei größere Fehler gemacht hat und das dann in Kombination ist mit, man ist länger im Urlaub und dann kommt diese Person aus dem Urlaub zurück und dann muss man einfach so ein richtig ernstes Gespräch führen und da auch Sanktionen androhen oder einfach durchgreifen und in Anführungsstrichen hart sein oder einfach sehr, sehr klar diese Rückmeldung geben, das fühlt sich für mich nicht besonders gut an. Mhm. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich zweimal jemanden in der Probezeit kündigen musste. Auch das hat sich nicht gut angefühlt. Mhm. Also mir hat mal ein Recruiter gesagt, als Führungskraft müsse man entweder gut sein im Hiren oder im Feiern sozusagen. Und ich bin auf jeden Fall besser im Hiren als im Gehen lassen. Das fühlt sich für mich überhaupt nicht gut an.
Naja, es passt dazu, dass du gerne entwickelst und aufbaust. Das ist dann eher Hire als Fire. Gibt es ein Gefühl, was du als besonders wertvoll empfunden hast in deiner Zeit als Führungskraft? Und wenn ja, welches war das?
Auch hier würde ich sagen, dass das immer, immer wieder kommt. Wir haben, auch wenn ich ja eine große Verfechterin davon bin, das als Rolle zu sehen und hier Person und Position zu trennen, ist es natürlich so, dass ich auch mal Tage habe, wo ich nicht so gut drauf bin, wo ich einfach geschafft bin oder müde oder emotional nicht so auf der Höhe. Und da zu erfahren, dass das geht und dass die mit mir genauso nachsichtig sind wie ich mit ihnen, und wir da einfach wirklich gut zusammenarbeiten und ein gutes Team sind, das ist auf jeden Fall für mich das Wertvollste. Dieses no matter what, man kann immer in jeder Verfasstheit kommen und man braucht keine Angst haben, so ungefähr, oder sich nicht blöd fühlen. Das ist mit Abstand für mich das Wertvollste.
Angstfreiheit.
Ganz genau.
Seufz. Du, Theresa, wir sind am Ende angekommen. Bleibt jetzt nur noch, ich habe es eben schon angekündigt, die Checkout-Frage. Nämlich nach diesem Gespräch und den Schleifen, die wir gedreht haben, gibt es aus unserem Austausch eine Erkenntnis, die du dir mitnimmst?
Also für mich ist es keine neue Erkenntnis, aber ich bin dir ganz sehr dankbar, dass du mich nochmal da so hast hinfühlen lassen und das betrachten lassen, wie lang der Weg war tatsächlich, wie sich alles so ergeben und entwickelt hat und wie gut es sich anfühlt und dass das auch Arbeit war. Ja, also das hat natürlich auch Mühe gekostet alles. Aber sich das jetzt nochmal so bewusst zu machen, dass das wirklich ein Weg war und dass es alles eine Entwicklung ist, dass alles immer wieder Entscheidungen sind und dass es ein guter Weg war, da ja, möchte ich dir Danke sagen, dass du da nochmal so das Licht drauf geworfen hast.
Gerne. Ich sag dir Danke, denn ich habe tatsächlich auch ganz viel mitgenommen. Ich habe ja eben schon einen Punkt angesprochen, aber es gibt noch so ein paar kleine Bemerkungen, die du am Rand gemacht hast, die mir nochmal was vor Augen geführt haben. Also am Anfang so dieser fast scherzhafte, aber dann doch ernst gemeinte Satz, wenn du rekrutierst, dann stellst du dir die Frage, könnte ich mit dieser Person 24 Stunden im Aufzug feststecken? Und das klingt erstmal so nach lustiger Gedanke, aber ich finde, da steckt was sehr Wahres drin. Denn die Frage dahinter ist ja, bin ich in der Lage, mit dieser Person eine Krise auszuhalten und eine immense Stresssituation? Und ein Bild dafür zu benutzen. Ne? Also die Stresssituation ist erstmal abstrakt, aber dieses Fahrstuhlbild als ein sehr fassbares und konkretes Bild zu benutzen, um sich auch solche Fragen zu stellen und sie sich ernsthaft zu stellen, das finde ich total wichtig und einfach einen ganz hilfreichen Tipp, den ich unterstreichen möchte und als Hilfe so gerne tatsächlich mitgeben würde. Danke dafür.
Ja, sehr gerne.
Dann, Theresa, bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für alles. Wir schreiben die Links zu deinen Unternehmen, also zu Progedo und zu Reluni, schreiben wir in die Shownotes, so dass man danach gucken kann. Ansonsten sage ich allen da draußen, wie immer, schaut mal auf Instagram vorbei unter Führungsgefühle-Podcast. Da findet ihr auch immer wieder Input zum Thema Emotionen in der Führung und Snippets zu diesem Podcast. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf LinkedIn, Christiane Beer, da findet ihr mich. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in 14 Tagen bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis dann. Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Beer. Eine Produktion der Podcastbude.